Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shopify-Podcasts. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Format stellen wir euch die interessantesten Menschen und Geschichten hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute unterhalte ich mich mit Ulrike Stolze. Sie ist die Gründerin von Ulsto Bags und dort hat sie nachhaltige Taschen, die vor allem auf ein Material setzen, nämlich Kork. Aus den Taschen wurde mehr, inzwischen gibt es auch Yogamatten aus Kork und viele weitere Produkte mehr. Und warum wir sehr viel mehr Produkte aus Kork machen sollten, wie das mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammenhängt und warum das Ulrike so wichtig ist bei ihrer Firmengründung, das alles und noch viel mehr erfahrt ihr heute wie immer im Podcast und Gespräch mit Ulrike Stolze. Viel Spaß!
Ja, mein Name ist Ulrike Stolze. Ich bin die Gründerin von Ulsto und wir machen Taschen und Accessoires, mittlerweile auch Interieur für zu Hause. Und die sind richtig schön nachhaltig und lokal produziert und wir achten sozusagen auf den kompletten Herstellungsprozess extrem und haben am Ende ein einzigartiges Design, was aber auch sehr minimalistisch ist und somit auch zu jeder Person passen soll.
Wenn man auf eure Seite geht oder eure Produkte sieht, dann fällt einem ja das Kork-Material auf jeden Fall sofort in die Augen. War das so der Dreh- und Angelpunkt der Idee oder kam das erst später dazu? Wie bist du auf den Kork gekommen?
Ja, also definitiv, der Kork ist wirklich unser Hauptmaterial. Damit ist am Ende auch alles gestartet. Kork ist halt ein sehr schönes, nachhaltiges Material. Das ist wirklich so ein Herzensmaterial auch von mir. Ich habe das damals entdeckt und fand das halt super so als Lederalternative. Also ich habe über Korkstoff oder Korkleder in einer Zeitschrift, glaube ich, gelesen und dachte mir, ja, das ist ja super, wenn man das sozusagen als Alternative für Leder verwenden kann und habe mir das dann einfach bestellt, habe das getestet und fand das einfach mega. Also es hat mich direkt überzeugt, die ganze Haptik, es ist richtig schön weich, es ist flexibel und schon von Natur aus wasser- und schmutzabweisend. Die Optik hat mich auch direkt überzeugt, also das sieht natürlich nach Kork aus, aber ja, es ist wirklich ein richtig feines Material und muss ich sagen, damit ist eigentlich am Ende alles gestartet.
Das heißt, kam die Idee zu gründen mit dem Kork oder wie ist so die Herleitung?
Ja, tatsächlich. Also ich habe davon gelesen und war auch schon so an Produktentwicklung interessiert. Also ich habe damals Maschinenbau studiert. Also würde man jetzt erstmal nicht meinen, dass das so weit zusammenpasst.
Weit weg vom Kork, ja.
Genau, richtig. Weit weg vom Kork. Aber ich habe mich dort spezialisiert auf Verpackungs- und Verarbeitungsmaschinen. Und am Ende ist ja so eine Tasche ja auch eine Art Verpackung für die Produkte, die du am Ende in deinem Alltag oder zu einer Veranstaltung oder ähnlichem mitnehmen möchtest. Und so fand ich halt natürlich Taschen ganz interessant und bin auch sehr interessiert gewesen an Design und aber genauso halt auch an dem technischen Background und ja, habe das dann eigentlich in dem Sinne umgesetzt und habe meine eigenen Verpackungen für den Alltag aus diesem Material entwickelt, kann man sagen.
Also selbst angefangen, irgendwie Taschen zu nähen und solche
Sachen.
Genau,
genau. Gestartet ist das wirklich bei mir zu Hause in Semesterferien. Da habe ich dann die ersten Modelle auch genäht und somit halt wirklich wie so ein klassisches Start-up so in den eigenen vier Wänden. Und ja, dann irgendwann die Produktion natürlich ausgelagert und da ging das dann vorwärts.
Aber ab welchem Moment hast du gemerkt, okay, ich mache das jetzt nicht nur so als Hobby oder so, sondern da steckt wirklich auch eine Firma dahinter, die ich jetzt gründen möchte oder muss mich irgendwie selbstständig machen. Also ist das so ein fließender Übergang gewesen? Wolltest du erst was ganz anderes machen?
Ja, also es ist definitiv ein fließender Übergang gewesen, einfach weil ich das Studium so als Hauptelement in meinem Leben hatte damals. Aber schon während des Studiums, ich habe das eigentlich begonnen, weil ich mich in Design vertiefen wollte und habe dann im Studium oder in so einer Vorbereitungsphase gemerkt, dass es doch nicht so ideal für mich ist und habe mich halt dann in Verpackungs- und Verarbeitungsmaschinen spezialisiert, habe mich aber selber nie so wirklich als Ingenieurin dann später am Schreibtisch gesehen. Und was ich stattdessen machen wollen würde, wusste ich nicht an der Stelle, aber das hat sich halt dann mir so, also es hat sich ja am Ende daraus entwickelt und da dachte ich dann, okay, ich nehme jetzt mal ein Urlaubssemester und versuche die Idee mal weiter zu verfolgen oder verfolge die weiter und guck, was ich am Ende daraus machen kann. Und ja, in dem Urlaubssemester habe ich dann die Produkte eigentlich von den Materialien her soweit aufgestellt und wollte das halt komplett nachhaltig aufziehen und auch lokal produziert. Und so war das dann am Ende entstanden.
Hattest du ein bisschen Sorge davor? Also so, das ist schon immer ein großer Schritt so in die Selbstständigkeit rein. Hast du dir da überlegt, so, oh, will ich das wirklich? Wie waren da so deine Gedanken? Oder war das schon immer in dir geschlummert, so eine Unternehmerin geweckt?
Ich bin eigentlich immer offen für alles. Ne? Ich bin super flexibel und tatsächlich so, ich sage immer, das Einzige, woran ich glaube, ist Karma. Und somit kommen natürlich so die Sachen meines Erachtens dann auf mich zu. Ne? Und dann sind die vor mir und dann greife ich zu sozusagen. Und das war halt an der Stelle irgendwie ähnlich, dass sich das halt dann direkt da so raus entwickelt hat. Und ich mir dachte, okay, dann verfolge ich das mal weiter. Natürlich war das auch schon Gedanken mit dabei, okay, macht das Sinn, kann ich davon leben? Das ist ja auch wichtig, aber ich denke, eine richtig gute Grundlage war halt, dass ich da wirklich das Studium erstmal hauptsächlich hatte. Und ich denke auch, dass wirklich die Studienzeit die beste ist, wo man am Ende gründen kann, weil man durchaus nochmal, natürlich je nach Studium, aber nebenbei noch ein bisschen mehr Zeit hat. Und zwar kein Geld, aber halt Zeit. Ne? Und das kann man...
Ja. Das ist ganz wichtig beim Gründen, ja.
Ja, definitiv. Ja. Weil ich meine, am Ende hat man eh immer entweder Geld oder Zeit. Es ist selten, dass man beides hat. Und im Studium, finde ich, ist man halt dann doch schon ziemlich flexibel und kann halt einfach seine Idee erstmal entwickeln.
Man hat auch noch diese Unbeschwertheit zu sagen, na, ich probiere es jetzt, wenn es nicht klappt, dann mache ich halt was anderes, oder? Genau. Das war sicherlich auch so Plan B im Hinterkopf.
Genau, richtig. Also das ist absolut richtig, weil meistens ist man ja dann doch so Anfang 20 und hat ja so sein ganzes Leben eigentlich noch vor einem. Und dann... Keine Ahnung, ich hab mir einfach dann auch keinen Stress gemacht. Und so wie es halt damals irgendwie der Fall war, dass man mit 20 dann spätestens sich irgendwie seinen Job sucht und den dann 50 Jahre lang macht. Zum einen habe ich mich da eh nicht drin gesehen. Ja. Und zum anderen, finde ich, ist das auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Und wenn man jetzt auch mit 30 oder 40 noch nicht irgendwas Festes hat, dann finde ich das auch nicht wild. Also das ist halt natürlich so eine Art Mindset oder Einstellung. Und manche sehen das durchaus noch anders. Aber ich denke, das ist halt eigentlich momentan so der Standard, würde ich meinen. Also zumindest in meiner Welt, ich weiß nicht.
Ja. Nee, das habe ich jetzt hier auch öfter gehört. Aber gut, ich rede ja auch mit Leuten, die ein ähnliches Mindset dann wahrscheinlich mitbringen.
Ja, richtig.
Gibt sicherlich auch die andere Schiene noch, die Sicherheit suchen und so weiter.
Genau.
Das ist sicherlich ein Faktor, den man da erstmal ablegen muss, gell? Dieses Sicherheitsgefühl.
Ja. Ja, definitiv. Ja, die Sache ist auch, ich wusste ja zum Beispiel auch mit meinem Studium, ich habe ja auch eine Sicherheit. Ja, also ich hätte jetzt mein Studium an der Stelle nicht abgebrochen, habe natürlich auch überlegt, aber tatsächlich habe ich schon so viel Zeit und Energie da rein investiert gehabt. Ich war dann, also insgesamt habe ich auch deutlich länger studiert, als eigentlich angedacht war. Also ich glaube, das waren insgesamt 8 Jahre. Ja, genau, 8 Jahre. Und eigentlich Regelstudienzeit sind halt 5. Aber die Sache ist, dieses Studium ist eh auch sehr, sehr hart, kann man sagen. Und da läuft auch viel über sehr schwere Prüfungen. Und dann wird halt darüber aussortiert, weil es gibt halt kein NC. Und so muss man halt wirklich sich da durchbeißen. Und halt auch, dann zieht sich natürlich auch so ein Studium. Und ich wollte das halt immer fertig machen, weil ich halt eigentlich so am Ende war von meinem Studium und ich mir dachte, okay, das wäre sonst alles für umsonst gewesen, so dieser ganze Aufwand. Und ich habe das dann auch noch zu Ende gemacht, so neben der Firmengründung, und wusste aber dann ganz genau, okay, ich habe das als Basis, ja. Ich habe die Sicherheit sozusagen, das hat für mich absolut ausgereicht. Und auch wenn ich eigentlich nie vorhabe, das zu nutzen, aber ich hab's.
Wann war das denn so dieser Moment? Also du meintest gesagt, du warst noch im Studium, hast dann angefangen, diese Produkte, diese Idee quasi für die Firma zu haben. Welches Jahr sind wir da?
Also tatsächlich so die erste Idee oder die ersten Schritte sind 2015 entstanden. Und mein Studienende war dann 2017. Also waren das grob 2 Jahre, die sich das dann auch so überlagert hat.
Ja. Und zu welchem Zustand war denn die Firma oder in welcher Phase, meine ich jetzt?
Ach so, also 2017 war sie dann so weit, dass die Produktion ausgelagert war und die Umsätze schon gut genug waren, um halt dann auch für mich sozusagen kurz vor dem Break-Even zu sein.
Und also du konntest direkt mit dem Studiumabschluss quasi in die Selbstständigkeit und dir selber auch Gehalt auszahlen und so. Das ist ja auch nicht immer typisch.
Naja, also tatsächlich habe ich das Glück, dass ich nicht zuerst direkt Geld verdienen musste. Also da war noch nicht der Punkt erreicht, wo ich mir Gehalt auszahlen konnte. Ich hatte dann auch noch einen Nebenjob, der auch wichtig war. Die Sache ist, ich bin dann 2015, ab 2015 habe ich geheiratet und mein Mann, der hatte schon einen festen Job. Ne? Und so haben wir das natürlich ganz gut auch miteinander abgesprochen. Und so konnte ich halt auch noch ein bisschen freier sein an der Stelle. Also das ist definitiv ein absolutes Plus gewesen. Und genau, trotzdem halt, wie gesagt, noch einen Nebenjob gehabt am Anfang dann. Und dann bin ich aber auch relativ schnell aus dem Nebenjob raus und habe es dann hauptsächlich gemacht, ja.
Ja, ja, ich meinte jetzt auch gar nicht so direkt mit Geld verdienen, das ist ja immer eine andere Überlegung, aber Vollzeit quasi ins Unternehmen einzusteigen.
Ja, ja, genau. So. Also ich habe mich dann nicht nochmal danach irgendwo beworben oder als Ingenieurin gearbeitet, sondern bin dann wirklich direkt in die Firma, ja.
Ja. Wie ist denn die Firma dann gewachsen? Also du hast ja schon gesagt, du hast dann am Anfang ja so ein bisschen aus der Idee selber das zu machen, hast wahrscheinlich dann aber auch recht schnell durch deinen Background vom Studium auch gemerkt, okay, was brauche ich denn? Was für eine Produktionsschiene brauche ich denn jetzt? Wo will ich das? Da hast du dir sicherlich sehr viel Gedanken gemacht, oder? Wie und wo und wer soll das produzieren?
Ja, genau, definitiv. Also das war so ein bisschen Learning by Doing wieder. Also ich muss sagen, in dem Sinne habe ich wahrscheinlich nicht das Richtige studiert, weil so eine Produktionsplanung und wirklich Firmenaufbau etc., das wäre BWL, denke ich, deutlich besser gewesen. Aber naja, was soll's. Genau, deswegen war das halt wirklich eher so Learning by Doing und halt wirklich ausprobieren. Ich habe halt dann verschiedene Fertigungen angeschrieben, mir auch Produktmuster von denen nähen lassen und habe halt dann sozusagen erstmal die Produktion ausgelagert und habe halt dann peu à peu eigentlich das abgegeben, was mir am meisten Zeit genommen hat. Und somit hatte ich dann natürlich wieder mehr Zeit für andere Dinge.
Ja gut, aber Leute, die BWL studiert haben, müssen sich dafür halt andere Sachen aufladen, oder? Also ich meine, das ist ja immer das Manko und aber auch gleichzeitig der Vorteil, wenn man eben alleine selbstständig oder alleine gründet, dass man halt erstmal alles machen muss, aber halt auch alles einfach mal von Grund auf mitbekommt.
Genau, definitiv. Also die Lernkurve war echt extrem, definitiv. Und ich finde es auch mega wichtig, dass man so als Gründerin oder Gründer am Ende auch wirklich in jedem Feld mal aktiv war. Das muss man jetzt nicht auf alle übertragen, aber für mich ist das wirklich sehr wichtig gewesen, weil ich schon auch so ein kleiner Control-Freak bin und dann natürlich schon weiß, worum es geht. Ja, und ich habe auch mitunter mal Sachen abgegeben, die ich dann auch wieder zurückgenommen habe, jetzt wie zum Beispiel den kompletten Bau von der Webseite, da kommen wir bestimmt dann später auch nochmal drauf, aber ich habe das zum Beispiel auch an einen ITler komplett ausgelagert und da hat sich halt dann auch wieder gezeigt, wenn ich das komplett abgebe, dass das einfach nicht gut ist und ich dann zu wenig in meiner Macht habe und dann auch nicht mehr so viel flexibel gestalten kann. Und so habe ich das dann wieder zurückgenommen. Und dann beispielsweise.
War das dann der Moment, wo du dann Shopify für dich entdeckt hast?
Genau, richtig, ja. Das war auch wieder Learning by Doing.
Ja, erzähl mal, also was war denn dann, du hast ja schon so ein bisschen beschrieben, so dieses Gefühl, selber wieder was machen zu können und das ist ja nicht so einfach, wenn man selber eine Webseite betreuen will, das ist schon, gehört schon einiges dazu.
Ja, genau, richtig. Also ich bin gestartet sozusagen, ich habe die Produkte erstmal einfach so als Report oder als Herzeigebilder bei Facebook irgendwie reingestellt damals und habe dann so eine Facebook-Seite halt gemacht für die Firma und dann habe ich mit Jim war das damals, so die erste Webseite gebaut. Und die war ziemlich einfach, aber da habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich damit nicht wirklich weiterkomme. Also da gab es halt nicht so gute Anbindung an andere also zum Beispiel an Warenwirtschaftssysteme. Gibt es schon, also es kommt halt immer drauf an, was man benötigt. Aber gerade für so einen Online-Shop mit verschiedenen Produkten und Varianten braucht man wirklich, ein besseres System natürlich, ne? Und das hat mir das dann nicht gegeben und da bin ich an einen ITler gekommen, so durchs Netzwerken und der hat dann gesagt, okay, komm, ich baue dir die Webseite, deinen kompletten Webshop. Und ich dachte mir so, okay, ist ja schon sehr anspruchsvoll, ich habe davon keinen Schimmer und er meinte dann so, nee, er macht das. Und wir haben dann so ein paar Sachen besprochen und das war dann halt eigentlich so abgemacht, ne, dass er dann auch den Online-Shop komplett baut. Hat er auch dann mit angefangen und wir haben da auch, ich glaube, 2 Jahre auch zusammen dran rumgebaut, aber wir sind am Ende nie wirklich fertig geworden. Und es war wirklich auch richtig frustrierend dann am Ende, also auch ein krasses Learning auf jeden Fall an der Stelle, dass das natürlich keinen Sinn macht, weil halt schon allein die Wartung und die ganzen Fachwörter weiß ich jetzt nicht so, aber sozusagen die Aufrechterhaltung, dass die ganzen Systeme miteinander kommunizieren können und es gibt ja immer wieder Anpassungen, die gemacht werden müssen, das kann er natürlich als einzelne Person überhaupt nicht leisten. Und da war halt dann wirklich so das Learning an der Stelle zu sagen, okay, dann geht das natürlich an einen Dienstleister, der halt das Ganze sozusagen zur Verfügung stellen kann und das ja auch für zigtausend oder auch Millionen Jobs dann am Ende macht. Und ja, da habe ich mich dann umgeschaut und geguckt, okay, was oder wer kann das machen? Hatte dem auch schon damals immer gesagt, hier, wenn du das nicht hinbekommst, dann suchen wir uns Dienstleister oder andere Provider, die halt da so Systeme zur Verfügung stellen können. Und bei ihm war aber so ein bisschen das Ding, dass ihm ja am Ende, glaube ich, sein Ego im Weg stand und er das halt alles selber machen wollte. Und ich dann halt irgendwann gesagt habe, nee, so geht es nicht weiter, jetzt hier Abbruch. Und wir bauen ihn jetzt komplett neu auf und ja, habe mich dann für Shopify entschieden. Und das war tatsächlich bis jetzt und ich denke auch zukünftig, wir haben schon einige Ansprüche daran gehabt, die beste Entscheidung.
Das heißt, die ganze Webseite läuft jetzt dann über Shopify?
Genau, richtig, ja. Also wir haben jetzt mittlerweile zwei. Da haben wir auch schon in Shopify wieder ein Learning gehabt, weil wir ja auch einen B2C-Online-Shop vorrangig haben, aber auch B2B. Und wir das Ganze irgendwie kombinieren mussten. Und zuerst hatten wir das in einem Shop mit einer Integration und haben aber dann festgestellt, dass diese App halt dann einfach ständig mitgeladen wird. Und das machte dann den Shop einfach sehr, sehr langsam. Und genauso haben wir halt ja dann auch festgestellt, dass wir das von der Zweisprachigkeit her leider genau falsch rum aufgebaut haben, als wie es eigentlich hätte sein müssen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das nochmal komplett neu und machen halt einen B2C-Shop, der wirklich komplett ausgelagert und separat ist und haben den jetzt tatsächlich gestern umgezogen sozusagen und haben nochmal ein neues Theme auch mitgenommen, was halt auch deutlich mehr auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, auf Conversion und haben halt wirklich, weil da ein, zwei, drei Baustellen am Ende waren, die halt jetzt komplett ja rausbekommen und ja, haben jetzt einen komplett neuen B2C-Shop, was irgendwie auch ziemlich cool ist.
Nicht schlecht, der Trend geht zum zweiten Shopify-Shop.
Ja, genau. Richtig.
Dann hatte ich das jahrelang gebremst, auch so von den Umsatzzahlen und vom Verkauf, weil ich kann mir vorstellen, dass dein Produkt ja schon von Anfang an eher für den E-Commerce gedacht war oder war deine Grundidee so irgendwie in den lokalen Handel zu kommen und in die Geschäfte?
Ja, also prinzipiell sind wir gestartet eher offline, muss ich sagen. Das lag so ein bisschen auch mit an dem Material, weil der Korkstoff oder das Korkleder war 2015 noch ziemlich unbekannt und also zumindest hier in unserem Breitengrad.
Also außer in Weinflaschen natürlich.
Genau, genau, aber halt wirklich so als Stoff und Leder und belastbar und ja, keine Ahnung, halt in Taschenformen zum Beispiel, kannte das hier eigentlich kaum jemand und ursprünglich kommt das Material ja aus Portugal, aus dem Mittelmeerraum, da gibt's das schon seit ganz vielen Jahren und hier einfach super unbekannt und da war halt das Problem, dass wenn die Leute das gelesen haben, dann haben die Kork direkt mit der Pinnwand assoziiert und dem dann halt nicht vertraut, ne? Weil klar würde ich die Pinnwand an die Tasche jetzt mal wirklich rankleben, dann würde das nicht funktionieren. Und wenn das dann halt einen höheren Preis hat, dann ist natürlich, sag ich mal, der Schritt dann zu groß, um zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Und ja, so waren wir halt viel auf Messen und Märkten erstmal unterwegs. Und wirklich ein absoluter Pluspunkt bei dem Material ist halt wirklich die Haptik. Und so konnten die Leute halt wirklich vor Ort sich das mal anfassen, in die Hand nehmen, wirklich die Infos erfahren. Da ist ja noch ein Textil drunter. Und das konnten die dann halt auch mal sehen, weil das sieht man ja online zum Beispiel nicht. Und so haben die Kundinnen und Kunden am Ende erstmal das Vertrauen gewonnen. Und wir waren ja nicht die einzige Firma, die das Material verwendet hat. Und so wurde es wirklich immer bekannter. Und mittlerweile sind wir ja auch, naja, Corona-bedingt auch von den Märkten und Messen weg. Und da läuft das natürlich online auch super. Aber zuerst war halt wirklich diese Einstiegshürde von diesem neuen Material. Und das ging offline halt natürlich auch richtig gut, ja.
Das will man anfassen, das will man spüren und will man sehen.
Genau.
Ist deswegen auch der der B2B-Shop, also mit Geschäftskunden, deswegen jetzt priorisiert worden, oder?
Genau, ja. Also ich finde das schon wichtig. Also zum einen, wir sind ja ein nachhaltiges und faires Unternehmen und ich muss sagen, ich finde die Balance zwischen Einzelhandel und Onlinehandel super und auch wichtig. Und deswegen kommt es für mich nicht in Frage, einen reinen Onlinehandel aus meinem Unternehmen zu machen. Und am Ende müssen wir halt quasi an der Stelle zusammenarbeiten und das möchte ich auch. Und somit möchte ich halt auch unsere Produkte immer für den Einzelhandel mit anbieten. Und die Firma war ursprünglich halt wirklich auf drei Säulen aufgebaut. Das waren halt einmal die Märkte und Messen, ne, wo wir halt schön auch unsere Kundschaft halt auch, was man ja echt nicht unterschätzen sollte, persönlich ja beraten konnten. Und die halt dann auch wirklich mich mal gesehen oder kennengelernt haben, meine MitarbeiterInnen. Und da kannst du natürlich auch ein super Image aufbauen, ne? Und dann war die zweite Säule der Einzelhandel. Oder auch andere Online-Shops, die kommen bei uns auch mit in den B2B-Sektor rein. Und genau, dann.
Also halt Reseller sozusagen. Genau, richtig. Im weitesten Sinne,
ja. Genau, genau. Ja, dann natürlich B2C, unser eigener Online-Shop, das war dann sozusagen die dritte Säule. Und ja, die ersten zwei Säulen sind jetzt durch Corona natürlich relativ eingeschränkt. Und naja, Einzelhandel ist ja leider auch noch pausiert momentan. Aber ja, ich hoffe, dass das halt dann wieder Fahrt aufnimmt. Und wir haben ja jetzt auch europaweit an die 100 Einzelhandelsgeschäfte, die unsere Produkte führen. Und das wollen wir halt gerne auch so beibehalten. Also das ist uns schon auch wichtig.
Ja. Ja, das ist ja hoffentlich nur eine temporäre Geschichte. Aber habt ihr sonst von Corona noch betroffen gewesen oder hat sich das alles online ausgeglichen? Vielleicht auch aus der Produktionsschicht? Also gab es da irgendwie Lieferengpässe, Produktionsschwierigkeiten?
Ja, also ich muss sagen, dass ein weiterer Vorteil der lokalen Produktion ist, dass wir tatsächlich von Lieferengpässen nicht so extrem betroffen waren. Ich habe halt gemerkt, so ein paar befreundete Unternehmen auch, die hatten dann natürlich Schwierigkeiten, wenn die jetzt zum Beispiel in Asien produziert haben. Das war ja ziemlich genau vor einem Jahr, also 2020, so im Februar, März. Da war ja da die Situation schon sehr extrem und dann auch schon über Monate. Und da war es wirklich so, dass ja keine Produkte mehr rauskamen, nichts mehr produziert wurde. Und natürlich auch der Versand oder das Verschiffen nach Europa dann total hakte. Und davon waren wir aber tatsächlich nicht betroffen. Also weil wir zum einen auch ein gutes Lager hatten an der Stelle. Also wir haben so ein paar kleine Teile, die wir in Asien produzieren lassen müssen, in Anführungszeichen, weil die leider nicht mehr in Europa produziert werden. Und da waren wir eigentlich noch ganz gut aufgestellt. Und alle anderen Materialien kommen ja mindestens aus der EU. Und da war das ja hier noch deutlich entspannter. Und ich muss auch sagen, selbst als jetzt hier in Europa Corona halt zu Lockdowns geführt hat, sind unsere Produktionen trotzdem noch weiter gelaufen. Also die haben das richtig gut koordiniert. Wir waren halt auch immer in Kommunikation miteinander und haben das halt dementsprechend angepasst. Also natürlich gab es halt auch manchmal Lieferverzögerungen, was jetzt zum Beispiel bei unserer Sommerfarbe letztes Jahr dazu führte, dass die dann erst kurz vorm Herbst da war. ja, aber ich meine, sie war dann trotzdem da. Ne? Und dann nehmen wir sie halt dieses Jahr dann nochmal mit. Das ist ja auch gar kein Problem. Genau.
Also aber du bist jetzt mit deinem Produktsortiment nicht so extrem betroffen wie jetzt die Modebranche, dass man quasi alles wieder einstampfen muss, oder?
Nee, das spürst nicht. Du das schon auch? Also wir machen sowieso aus Nachhaltigkeitsgründen keine Kollektionen. Also wir sind da nicht saison- oder auch nicht jahrabhängig oder kalenderjahrabhängig. Natürlich ab und zu orientieren wir uns so ein bisschen an Trends, aber das nur eigentlich, kann man sagen, marginal. Und alle anderen Produkte sind halt wirklich immer zu jeder Zeit und zu jedem Outfit tragbar. Und deswegen hat das uns nicht betroffen, aber wir sind natürlich schon so im, kann man sagen, Luxussegment unterwegs. Ja, also das sage ich jetzt, weil unsere Produkte halt welche sind, die du dir holst, wenn du halt Lust drauf hast oder wenn du es toll findest oder wenn deine Tasche kaputt geht. Aber prinzipiell hast du ja trotzdem noch zwei andere. Ne? Und wenn es dir jetzt gerade finanziell oder zukunftstechnisch nicht so gut geht oder du dir Sorgen machst um deinen Arbeitsplatz, dann kaufst du natürlich sowas nicht mehr. Und dementsprechend sind wir halt vom Absatz her schon sehr abhängig davon gewesen. Und die Absätze sind natürlich auch extrem zurückgegangen. Also das haben wir schon gemerkt.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch ein bisschen ausgleicht durch eure Aufstellung, dass halt zum Beispiel Yogamatten, würde ich jetzt mal vermuten, sind besser gegangen und Taschen dafür weniger, so, oder?
Ja, genau. Da ist die Sache, die Yogamatte, die ist erst ganz neu.
Genau aus dem Grund.
Genau, also an der Yogamatte haben wir jetzt auch 2,5 Jahre entwickelt, beziehungsweise versucht, die halt so hinzukriegen, wie sie jetzt halt ist. Und leider, oder in Anführungszeichen leider, ist es halt uns jetzt erst gelungen, die so rauszubringen. Und war jetzt, sage ich mal, etwas verspätet. Ich denke, ein bisschen eher wäre es dann deutlich besser gewesen. Aber ja, es ist, wie es ist. Ne? Also können wir an der Stelle jetzt auch nicht ändern. Und wir sind froh, dass die endlich da ist und ja, halt genau unsere ganzen Attribute mit sich bringt. Und ja, das geht dann natürlich besser momentan, ja.
Ja. Und so von eurer Koordination, wie groß ist das jetzt? Also die Produktion ist extern, aber halt bei euch in der Region, gell?
Genau. Also
die hat ja wahrscheinlich dann normale Hygienemaßnahmen, wie halt so produzierendes Gewerbe das dann auch hat. Wie groß bist du sonst von der, ja, von Angestellten und so?
Ja, also prinzipiell haben wir drei verschiedene Produktionen. Wir haben hier in Deutschland zwei. Die sind bei uns auch direkt in der Umgebung. Also wir selber sind ja in Dresden ansässig. Hm. Und wir haben eine Näherin, die ist in Dona, das ist nicht weit von hier, das ist eine halbe Stunde mit dem Auto, und eine große Fertigung oder größere Fertigung, die sitzt im Erzgebirge, und die haben halt auch die ganze Zeit durchweg weiter produziert, zwar auch mitunter reduziert von der Personenanzahl her, aber genau, die haben das aufrechterhalten können. Und die dritte Fertigung ist in Portugal, da wird ja zum einen unser Korkstoff produziert und zum anderen auch unser Interieur, was ja aus Kork komplett ist oder auch aus Recyclingmaterialien plus Kork. Und genau, die waren eigentlich auch nicht so betroffen, muss man sagen. Also natürlich hat es da auch ein bisschen so von der Lieferung sich verzögert, aber da war auch durchgehend die Produktion im Gange. Ja, genau. Und personell hast du ja noch gefragt.
Ja.
Genau, da sind wir so aufgestellt gewesen, dass wir letztes Jahr zu fünft waren. Und jetzt haben wir es tatsächlich so reduziert, auch dass wir jetzt noch zu zweit sind. Also genau, das ist natürlich auch nachfragebedingt, produktionsseitig. Und ja, wir haben jetzt halt erstmal durch Corona auch alles so weit wieder runterfahren müssen, dass halt wirklich das so funktioniert in der Situation, wie es jetzt ist. Und so habe ich halt meine Assistentin. Die ist sozusagen mein zweites Ich, und dann komme ich noch mit dazu. Und so ergänzen wir uns perfekt und können eigentlich alles soweit erstmal koordinieren. Und genau, ist jetzt sozusagen gerade so ein bisschen auf Sparflamme, das Ganze.
Ja, aber lässt sich gut im Homeoffice dann regulieren.
Genau, definitiv. Also ja. das können wir richtig gut machen. Wir haben ja auch unser Büro, das ist groß genug, und da können wir auch trotzdem noch zu zweit sein und haben so Tische, die sind weit genug voneinander entfernt. Und ja, aber überwiegend auch vom Homeoffice aus.
Du hast gerade gesagt, das Kork wird in Portugal produziert. Nimm uns doch nochmal so ein bisschen mit, was ist denn überhaupt das für ein Material? Also wie wird das produziert, wie wird das hergestellt?
Mhm.
Und was sind so die besonderen Eigenschaften? Du hast schon erwähnt, von Natur aus wasserabweisend und solche Sachen.
Genau, richtig, ja. Also Kork, das ist ja eigentlich jedem oder jeder schon bekannt, aber eigentlich in einer ganz anderen Form. Das ist ursprünglich tatsächlich die Baumrinde der Korkeiche. Und die Korkeiche, das ist eine ganz besondere Eichenart. Die steht überwiegend im Mittelmeerraum, die braucht halt so ein richtig schönes, warmes Klima. Und die bildet halt diese Rinde dann immer wieder nach. Also dieser Baum, der wird nicht gefällt, sondern da wird die Rinde runtergeschält. Und nach 9 Jahren ist dann die Rinde wieder voll ausgebildet. Und somit kann man halt das nutzen, was die Natur einem zur Verfügung stellt. Das ist ein richtig...
So ein bisschen wie Schafe scheren, genau. Wächst nur nicht so schnell nach.
Genau, richtig, richtig. Ja. Aber das Coole ist, wenn die nachwächst, die Rinde, dann ist die Korkeiche ja aktiver. Das heißt, prinzipiell muss die nicht geschält werden, und dann braucht sie ja weniger Energie, weil sie die Rinde ja hat. Wenn man die Rinde aber abschält, dann muss sie natürlich wieder ein bisschen mehr Energie aufwenden, und dadurch verbraucht die 3 bis 4 Mal mehr CO2 aus der Luft als ungeschält. Das heißt, es ist ein Material, was uns halt zur Verfügung steht von Natur aus. Und dann, wenn wir das nutzen, dann wird sogar noch mehr die Luft gereinigt, was natürlich auch klasse ist.
Wir sollten noch viel mehr aus Kork machen.
Ja, das sehe ich auch so. Genau.
Ja, das ist ja dann nicht nur klimaneutral, sondern sogar noch umfassender.
Genau.
Ja, großartig, ist ja noch nachhaltiger.
Ja.
Ich sehe schon, das war schon immer ein Thema bei dir, oder? Von Anfang an. Mhm. Also dieses durch das Material, war das schon immer was du dir auch vorgenommen hast, so zu leben? Also war das von Anfang an klar, die Firma muss diese Nachhaltigkeitsaspekte haben, weil dir das wichtig ist? Oder ist das durch den Korkstoff entstanden?
Ja, eigentlich beides so ein bisschen. Also ich war dann natürlich vom Mindset her immer interessiert an Nachhaltigkeit und an Fairness auch, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Also ich bin, würde ich jetzt sagen, ein sehr höflicher Mensch und ein sehr fairer Mensch. Also ich behandle alle gleich und möchte auch, dass alle mit dem gleichen Respekt behandelt werden. Und deswegen ist mir halt zum einen auch die Produktion Kommunikation halt sehr wichtig, ja, dass alle auch wirklich für ihre Arbeit, die sie tun, halt auch dementsprechend und ausreichend entlohnt werden. Und genauso finde ich halt auch Fairness gegenüber der Umwelt sehr wichtig, weil die Umwelt hat leider keine Stimme. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, darauf zu achten, dass wir halt in einem Gleichgewicht sind. Und so ist natürlich Kork als Material ideal an der Stelle. Und dementsprechend haben wir natürlich auch die ganzen anderen Materialien darauf ausgelegt. Also wir nutzen zum Beispiel einen Filz, der besteht aus recycelten Plastikflaschen. Das ist natürlich super wichtig für uns, dass wir überwiegend bereits bestehende Materialien nutzen. Das heißt, es ist natürlich gut, wenn man jetzt zum Beispiel Bio-Baumwolle nutzt, aber das ist ja ein neues Material, ne? Besser, finde ich, ist dann eine recycelte Baumwolle, weil die gibt es schon, ja, und die kann man ja einfach wiederverwenden. Und so gucken wir halt, dass alle Materialien möglichst recycelt sind. Und wenn wir neue Materialien verwenden, dann ist es jetzt zum Beispiel der Kork. Dort macht Recycling nur bedingt Sinn, weil, wie gesagt, wenn wir den Kork nutzen, dann tun wir sogar ja noch was Gutes für die Umwelt.
Ein kurzer Hinweis für euch. Wenn ihr jetzt inspiriert seid von diesem Podcast oder von diesem Gespräch und denkt, einen eigenen Online-Shop, das würde ich auch gerne mal ausprobieren, das ist genau das Richtige für mich, dann haben wir was für euch, nämlich ein exklusives E-Book. 40 Seiten haben wir für euch zusammengestellt, findet ihr auf shopify.de/podcast. shopify.de/podcast. Dort könnt ihr das Buch runterladen und euch Schritt für Schritt anschauen, wie das alles funktioniert. Viel Spaß beim Gründen und beim Ausprobieren und jetzt weiter mit dem Podcast. Also du hast es zumindest schon angedeutet, man kann sich ja auch schon fast denken, dass diese Maßnahmen, nenne ich es jetzt mal, ein Produkt natürlich teurer machen im Vergleich zu ähnlichen Konkurrenzprodukten. Aber diese Philosophie, die man dann als Unternehmen hat, die hilft dann wahrscheinlich auch, andere Zielgruppen anzusprechen, oder? Du hast ja schon gesagt, du bist so ein bisschen im Luxussegment, aber allein der Tatsache geschuldet, dass es halt fair und ja, klimaneutral produziert wird.
Ja, definitiv. Also die Sache ist, oder meine Maßgabe oder was ich halt immer versucht habe, ist tatsächlich auch Kundinnen und Kunden anzusprechen, die nicht jetzt unbedingt nachhaltig orientiert sind. Und deshalb sind unsere Produkte jetzt nicht zwangsläufig im Luxus, also ich würde es schon als Luxus bezeichnen, weil natürlich man auch einfach nur einen Jutebeutel zum Beispiel nehmen kann. Ja, damit bekommst du auch Produkte oder deine Sachen
transportiert. Das ist kein überlebensnotwendiges Produkt,
genau, schon richtig, klar. Richtig. Ja. Und trotzdem sind wir in einem Preissegment, was man dann, denke ich, für den ganzen Inhalt, was das Produkt mit sich bringt, gar nicht so vermuten würde. Also wir sind eigentlich in unserem Segment relativ niedrig angeordnet, aber für Vergleichprodukte natürlich dann dementsprechend höher, weil wir brauchen natürlich einen gewissen Preis einfach durch die genannten Eigenschaften. Und mein Ziel ist es aber eigentlich, tatsächlich denjenigen, die da nicht so wirklich drauf achten, dann sozusagen eine faire und nachhaltige Tasche schon fast unterzuschieben. Weißt du, was ich meine? Also, dass die das halt toll finden vom Design her, weil es sieht nicht bio aus und es ist aber super fair und nachhaltig und wenn es denen einfach nur ums Design geht, dann nehmen sie unsere Tasche und haben damit noch die lokale Wirtschaft unterstützt und der Umwelt eigentlich was Gutes getan.
Aber du wirst ja sicherlich von beiden Seiten auch Zulauf merken, oder? Mhm. Also es gibt bestimmt auch Menschengruppen, die auf dich stoßen oder auf eure Produkte stoßen, wegen der Aspekte, die halt so im Hintergrund stehen.
Ja, definitiv, na klar. Also das sind natürlich auch unsere Hauptabsatzmärkte. Also wir können ja auch manchmal mit der Fast Fashion nicht mithalten, das ist vollkommen klar. Aber ja, also wirklich die Leute, die danach suchen, die sind natürlich, also nach nachhaltigen und fairen Produkten, die sind natürlich auch immer sehr begeistert, kann ich sagen, von unseren Produkten, weil die halt wirklich sagen, okay, das sieht man dir nicht an und das ist super geil, dass man halt wirklich was Modernes, was Schickes auch irgendwie bekommt. Und ja, das also es ist halt, ich würde sagen, es ist das beste Beispiel dafür, dass halt Öko nicht gleich Öko aussehen muss.
Ja, absolut. dass man beides abdeckt. Ja.
Genau.
Ja, und es ist ja auch machbar, hast du ja schon gesagt. Das muss ja dann, also ich meine, wenn man Designer-Taschen oder so anschaut, die sind ja weder nachhaltig noch günstig. Also von daher bewegt man sich da ja immer noch in einem anderen Rahmen.
Ja, genau. Also aber auch schon allein, wenn man wirklich einfach nur Designprodukte sich anschaut. Also das muss jetzt halt gar kein riesiger Name sein, aber es gibt halt wirklich Marken, die bauen halt ihr Image rund um das Design. Das ist ja auch okay, ne? können ja alle machen, wie sie wollen. Aber die haben halt dann riesige Margen da drin. Und die wissen halt, die können das verlangen. Und ja, was halt so ein bisschen dann unsere Philosophie ist, ist halt wirklich, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt hier nicht die 100er Marge, sondern wir nehmen einfach eine deutlich kleinere und können dadurch aber auch halt dann wieder besser wachsen. Die Produkte können wir an die Kundinnen und an den Kunden bringen und nehmen uns einfach selber nicht so viel raus. Ja? Also mein Ziel ist es jetzt nicht, mit dieser Firma irgendwie Millionärin zu werden, sondern ich will halt davon leben, ich will, dass andere davon leben können und ich will die lokale Wirtschaft unterstützen und natürlich auch der Umwelt was Gutes tun. Und ja, das ist eigentlich das größere Ziel. Also es ist jetzt nicht so komplett kapitalistisch gedacht.
Ja, sehr vorbildlich auf jeden Fall. Ist aber auch eine modernere Ausrichtung, finde ich schon auch. Also das merkt man immer mehr, bei immer mehr Gründern und Gründerinnen spielt sowas auch eine Rolle. Das war früher, glaube ich, noch nicht so weit verbreitet, diese Denke.
Ja,
so,
richtig. Ja. Da war die Einstellung noch ganz anders mitunter. Ja.
Nochmal zu diesem ganzen Gründungsprozess. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die, ja, also seit der Gründung, gab es irgendwo Momente, wo du sagst, da hätte ich gerne was anderes gemacht oder da hätte ich gerne schon gewusst, was ich heute weiß, um mir da selber nochmal in die richtige Richtung zu schubsen. Also man lernt ja aus solchen Sachen auch immer und es ist ja nicht so, dass man nie Fehler macht. Das ist ja ganz normal.
Ja, das ist klar. Nee, also prinzipiell muss ich echt sagen, der Weg war gut so, wie er war. Er war auch in der richtigen Geschwindigkeit. Also ich würde sagen, dass jeder Fehler auch nützlich ist. Und ich hätte eigentlich nichts vermeiden wollen, definitiv nicht. Also es ist wirklich gut so, wie es ist. Natürlich wäre es vielleicht an der einen oder anderen Stelle für meinen Kopf her ein bisschen entspannter gewesen, zum Beispiel mehr Geld zu haben. Ja, weil wir hatten schon mitunter Phasen, wo wir wirklich Euros gezählt haben, ne? Und das auch sehr, sehr, sehr knapp war. Aber trotzdem war halt die Hoffnung immer da, der Glaube, also der Glaube an die Vision, kann man sagen. Und das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, um das halt auch schätzen zu können. Und ja, ich hätte jetzt nicht so viel mehr Kapital zum Beispiel gewollt, weil wenn ich das dann nicht umsetzen kann, dann bringt mir das auch nichts. Ne? Und damit kann man dann wieder größere Fehler machen und hat vielleicht gar nicht die Zeit zu reflektieren und aus den Fehlern zu lernen. Also deswegen würde ich sagen, war das alles gut so und ja, bin auch einfach stolz auf die Sache, so wie sich das entwickelt hat. Wir sind komplett organisch gewachsen und haben am Ende, denke ich, eine sehr gute Firma daraus gemacht. Und ja, es geht immer noch weiter bergauf und ich denke, auch in der Geschwindigkeit kann es super weitergehen.
Ja, also zu schnelles Wachstum ist ja auch eine Gefahr, genau. Wenn man dann überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Also wir haben damals immer, oder in meiner Gründungsphase war auch immer dieser Spruch so, wenn man gar keine Zeit mehr hat, an der Firma zu arbeiten, sondern quasi nur noch hinterherrennt, sich seinem eigenen Erfolg hinterherrennt, dann hat man da eben auch keine Möglichkeiten mehr zu lenken.
Ne? Ja, genau. Also das ist halt auch das, was ich mir denke, weil jetzt ist es ja schon gefühlt so, dass ich oft hinterherrenne. Also ich denke, das ist einfach so ein Standard gefühlt so. Vielleicht liegt es auch an meiner Organisation. Also ich muss sagen, ich bin organisiert, aber meine Assistentin, die kann das besser als ich definitiv. Und ja, keine Ahnung, am Ende ist es wirklich gut so. Ne? Und es wäre, glaube ich, richtig schlimm gewesen, hätte ich viel mehr Möglichkeiten gehabt.
Das heißt, du hast aber auch nie nach Investoren geguckt, sondern das hat sich jetzt immer so aus dem Cashflow heraus dann auch ergeben.
Naja, also ich habe schon auch geguckt und mich auch mit verschiedenen unterhalten. Ich bin jetzt nie irgendwo pitchen gegangen, also das wäre ein Schritt zu weit gewesen. Ich habe mich auch mal bei die Höhle der Löwen zum Beispiel beworben.
Ich wollte gerade fragen, wäre das nicht ein Modell hier?
Ja, ich denke tatsächlich wäre das nicht passend gewesen für die. Es wäre vielleicht eine gute Plattform gewesen, aber dann halt auch wieder das Problem mit dem Wachstum. Ja, da muss man natürlich dann auch, wenn man das Glück hat und da,
muss man dann gleich ein Modell zum Skalieren anbieten und so.
Ja. Naja, und die Sache ist schon allein, wenn du nur ausgestrahlt wirst und da noch nicht mal einen Deal machst, musst du halt trotzdem mit einem deutlichen Zulauf rechnen. Und da musst du halt dementsprechend vorplanen und dann wieder Geld vorher in die Hand nehmen und das da natürlich reinstecken. Und wäre halt die Frage, worauf bereitet man sich dann vor? Und da spielen so viele Sachen mit rein, das wäre schon extrem gewesen. Deswegen ist es ganz gut, dass das nicht geklappt hat. Und ja, sonst habe ich da halt wirklich wieder so ein bisschen auf Karma vertraut. Und wie gesagt, habe auch mit manchen gesprochen. Es hat sich dann am Ende nicht ergeben, weil zum Beispiel auch eine Investorin meinte, guck mal, du hast hier so eine gute Situation momentan und eigentlich brauchst du mich nur für den Komfort, aber an sich kannst du das auch selber. Und das fand ich schon auch super interessant und auch schön natürlich zu hören. Das ist auch eine super Bestätigung. Und ja, deswegen denke ich, ist es auch gut so gewesen, dass sich da nichts in dem Sinne ergeben hat.
Ja, man darf das auch nicht unterschätzen. Also gerade so ein Besuch bei Höhle der Löwen, Pitchgespräche oder auch sowas wie Crowdfunding oder Crowdinvestment hatten wir ja auch schon ein paar Fälle im Podcast. Das ist monatelanges Vorbereiten auf genau diesen Moment. Das darf man echt nicht unterschätzen. Also so zu denken, man geht da einfach mal hin und dann kommt der Erfolg, das so ist es ja nicht.
Genau, richtig, ja. Und halt wirklich so eine riesige Nacharbeit. Das ist, ich glaube, wirklich enorm, ja.
Was hast du dir denn noch so vorgenommen? Also du hast Karma angesprochen, aber hast du dir auch so Ziele gesetzt, wo du noch hin möchtest? Gibt es irgendwie Produktideen? Also die musst du jetzt natürlich nicht verraten, aber gibt es irgendwie so Sachen, die du dir vorgenommen hast, die du gerne umsetzen machen würdest? Erzähl mal ein bisschen, was du so kannst.
Ja, also ich habe definitiv Ziele und Visionen. Also prinzipiell sind wir seit Gründung, haben wir uns immer jedes Jahr verdoppelt. Das war eigentlich, ja, ich meine, am Anfang sind wir natürlich in kleineren Zahlen unterwegs gewesen, aber irgendwann wird es dann natürlich auch sehr anspruchsvoll und da waren wir immer richtig schön im Plan, bis Corona kam und deswegen wäre das dann natürlich dann auch jetzt nochmal 1-2 Jahre weiterhin das Ziel. Irgendwann, denke ich, wäre das nicht mehr realistisch und da würde ich das dann gerne auf einem Level halten, wo es halt gut funktioniert, wo wir peu à peu gucken können, was wir noch mit dazu nehmen. Aber ich will halt immer eine Weiterentwicklung und für mich gibt es eigentlich keinen Stillstand und dementsprechend will ich eigentlich dann später das so machen, dass die Firma eigentlich an sich auch ohne mich funktionieren kann. Also sozusagen, dass ich dann aus dem operativen Geschäft so weit raus bin und mich dann um andere Firmen kümmere. Also ich habe halt schon anderweitig so ein paar Ideen im Kopf und so Projekte, die ich irgendwie gerne machen möchte. Und ja, würde dann jetzt nicht Ulstu intern sozusagen das immer weiterführen, sondern halt dann vielleicht dann nochmal 1, 2, 3 andere Firmen gründen, je nachdem, was mir da so über den Weg läuft. Und ja, zukünftig auch definitiv würde ich mich auch gerne an anderen Startups beteiligen und halt
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja den Stuhl bei Höhle der Löwen auf der anderen Seite dann einnehmen.
Ja, so, also in den, sag ich mal, Sphären wahrscheinlich nicht, ne? Also das sind ganz andere Größen, mit denen die da hantieren, aber ja, so in etwa. Also halt wirklich meine Erfahrung weitergeben, mein Know-how. Und das ist halt schon geil, ne? Also so Startups haben halt einen richtig geilen Drive und wir sind da langsam raus, muss ich sagen, ne? Also es wird ja auch irgendwann alles so ein bisschen normaler und ich finde das schon gut und ich habe da richtig Lust drauf, auch noch andere zu begleiten und habe halt schon gemerkt, dass ich da natürlich auch viel Erfahrung gesammelt habe, die ja auch reproduzierbar ist. Und das würde ich gerne entweder für meine eigenen Firmen nutzen oder halt dann für andere.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass man das spüren will, so dieses, dieses Anfängliche, dieses Gründen und da auf die Reise zu gehen. Und aber das geht da auch natürlich nur, wenn man dann eben ein Unternehmen auch in gute Hände geben kann und weiß, das geht gut weiter.
Genau.
Also manche schaffen das ja auch nicht, sich dann davon zu lösen, so von ihrem Baby in Anführungszeichen.
Ja, genau. Nee, aber mein Ziel ist es definitiv, dass das dann irgendwann auf eigenen Beinen steht, weil, ja, keine Ahnung, ich habe da natürlich auch so viel Energie reingesteckt und auch einige Jahre natürlich auch an anderen Stellen zurückgeschraubt und was ich halt jetzt mittlerweile für mich entdeckt habe, ist Urlaub. Also
muss ich echt sagen. Hört man auch nicht oft von Gründern und Gründerinnen?
Ja, doch, nee, ich mag halt dann auch so eine Balance, ja, und die war halt ganz lange nicht da und ich muss sagen, jetzt möchte ich mir die dann auch mal Stück für Stück wieder zurücknehmen und da habe ich auf jeden Fall Lust drauf und es gibt ja auch ein Privatleben, was ja auch zwangsläufig irgendwann mal wieder so reindrängt und das ist auch schön und ja, von daher würde ich das auch gerne noch ein bisschen vertiefen an der Stelle.
Das gönnen wir dir natürlich. Gibt es denn mit Cork noch Sachen, also so Thema Versifizierung? Du hast ja schon so ein bisschen jetzt mit der Yogamatte und so, aber mit Cork kann man wahrscheinlich noch sehr viel mehr Ideen machen. Also findet es dann, kann das alles noch im Namen von Ulstu stattfinden oder braucht es da deiner Meinung nach dann eigene Firmen?
Ja, also zum einen, man kann aus Cork ganz, ganz viel machen, das definitiv. Und ich habe da auch ganz viel Lust drauf, da noch weiter das wunderbare Material zu nutzen. Wir haben ja jetzt letztes Jahr auch Ulstu Home gegründet, sozusagen eine kleine Unterfirma von Ulstu, wo wir halt Interieur komplett mit drin haben. In diesem Segment ist auch die Yogamatte mit drin als Produkt. Und da haben wir halt zum Beispiel Schalen, beziehungsweise Schüsseln, Untersätze, Vasen, Notizbücher aus Kork oder mit Kork. Und das ist halt ein Segment, was ich super interessant finde. Das könnte man auf jeden Fall auch nochmal weiterspinnen. Und ja, dann mal gucken, was man da noch so draus machen kann. Also ja, bis jetzt habe ich da noch nicht so viel weitergedacht. Also ich nehme immer so ein paar Sachen auf, auch mitunter unterbewusst. Und dann, ja, irgendwann, wenn ich dann die Zeit habe, dann kommt das so raus. Und dann recherchiere ich da und schaue, was halt dann möglich ist.
Also ich sehe schon, wir werden noch viel von dir hören. Und wahrscheinlich warst du auch nicht zum letzten Mal hier im Podcast.
Ja, das wäre
natürlich wenn du so weiter umtriebig bleibst. Ja. Nee, wir machen das tatsächlich sehr gerne mal, dass wir dann ein Jahr später oder zwei nochmal vorbeischauen, was sich so getan hat. Mhm. Und spätestens, wenn du deine nächste Firma gründest, dann gib uns Bescheid.
Ja, mache ich.
Dann laden wir dich gerne wieder ein.
Sehr gerne.
Wenn ihr jetzt mal gucken wollt auf ulsto, also ulsto.de, da findet ihr den Shopify-Shop. Und da gibt es natürlich auch alle angesprochenen Produkte. Mhm. Dann drücken wir dir weiterhin die Daumen, dass das Unternehmen weiter fleißig wächst, dass danke. Du gut durch diese Corona-Pandemie kommst und dir einen richtig schönen Urlaub gönnen kannst.
Ja, danke sehr. Ja. Und ihr natürlich auch. Also bleibt gesund, auch an alle anderen. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste.
Absolut. Vielen lieben Dank.
Ich danke tschüss. Auch. Tschüss.
So, das war's wieder für heute mit unserem Gespräch. Wir sind auch nächste Woche am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge am Start. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, auf iTunes, Spotify und Co. Und wenn ihr selbst Lust auf E-Commerce bekommen habt oder einen eigenen Shop habt oder aufmachen wollt, dann haben wir etwas Besonderes für euch. Klickt auf www.shopify.de/podcast. Dort gibt es ein kostenloses 40-seitiges E-Book, was wir exklusiv für euch zusammengestellt haben, mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den ersten Online-Shop. Exklusiv für euch, für unsere Podcast-Community, shopify.de/podcast. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Thank you.